Hallo, hier ist Christine Watti und das ist weniger ein Podcast als ein Hilferuf aus dem Feuilleton, aus dem Elfenbeinturm, denn hier sind seit Wochen alle zerstritten.
Robert Menasse hat es ja zugegeben und hat sich jetzt entschuldigt.
Das Buch Stella von Takis Würger und die Kritiker sind empört. Die Süddeutsche ist empört, die FAZ ist empört.
Warum konnte sich Relotius darauf verlassen, Preise zu gewinnen, wenn er Geschichten über dumpfe Amerikaner erfindet?
Zu den Regeln gehört, dass man ein Zitat nicht erfindet.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant, der Kulturpodcast.
Ja, also nochmal herzlich willkommen, vielleicht ein bisschen weniger deprimiert als vor wenigen Sekunden noch, hier aus dem Feuilleton. Es läuft einfach nicht rund. Also wenn man so einen Blick auf die Ereignisse der letzten Wochen wirft, in denen das Feuilleton eine Rolle spielte, die im Feuilleton stattfanden, dann geht es ehrlich gesagt zu wie in so einer Vorabendserie. Es geht um Lügen, Betrug, menschliche Abgründe, Entschuldigungen, die geäußert werden. Dann gibt's wieder neue Ereignisse. Weil es hier heute ums Geschichtenerzählen gehen soll, erzähle ich ganz kurz Teile der Geschichte, die uns hier in der Lakonisch-Elegant-Redaktion so beschäftigt haben. Natürlich der Autor Klaas Relotius, der ganze Geschichten für den Spiegel erfunden hat, das wisst ihr alle, der Schriftsteller Robert Menasse, der behauptet hat, dass der erste Präsident der Europäischen Kommission in Auschwitz eine Rede für oder über die Zukunft Europas gehalten habe. Das stimmt so überhaupt gar nicht. Und nun noch das, Takis Würger hat einen neuen Roman rausgebracht, der sich der wahren Geschichte der Jüdin Stella Goldschlag nähert. Ich muss ganz kurz was zum Inhalt sagen, keine Bange, das wird nicht ausufern. Aber es geht darum, dass Stella Goldschlag eine sogenannte Greiferin war, die von den Nazis entdeckt wurde, die sie dann eingesetzt haben, damit sie andere Juden und Jüdinnen ausliefert. Und die Nazis haben damals zu Stella Goldschlag gesagt, dafür beschützen wir dann auch deine Familie, deine Eltern, was am Ende auch nicht stimmte. Eine dramatische Geschichte. Takis Würger hat darum eine fiktive Geschichte gebastelt und wird nun seit Tagen vom Feuilleton ausgeschimpft. Und zwar für seine Mischung aus Fakten und Fiktion und überhaupt für seine ganze Haltung und seine ganze Sprache in diesem Buch. Dabei hat übrigens die Geschichte von Takis Würger und seinem Buch so schön angefangen. Könnte man so einleiten mit den Worten, es war einmal.
Beim Bier trinken, ehrlich gesagt. Ich saß in Berlin mit einem Freund auf dem Bordstein und wir haben darüber geredet, wie in dem Musical Cabaret Terror und Schönheit nah beieinander liegen. Und mein Freund Andreas hat zu mir gesagt, das ist ja wie im Leben von Stella Goldschlag. Und daraufhin habe ich mir von ihm die Geschichte erzählen lassen, soweit er sie wusste, habe dann weiter gegoogelt und habe ihn dann noch am gleichen Abend gefragt, gibt's über diese Frau einen Roman? Und er wusste es nicht und auch das haben wir gegoogelt und dann hat sich rausgestellt, es gibt keinen und dann habe ich diese historische Vorlage genommen, um dann eine fiktive Geschichte zu erzählen.
Oh Gott, da werden sich die einen oder anderen Feuilletonisten und Feuilletonistinnen sofort schon wieder die Haare raufen, wenn sie sich das nochmal vor Augen führen, dass hier also gegoogelt wurde nach der Existenz eines Romans über Stella Goldschlag, die dann am Ende sich Takis Würger vorgenommen hat, um daraus eben einen fiktiven Roman zu basteln. Wie erzählt man denn jetzt richtig? Wer darf das überhaupt noch? Und was hat Storytelling mit all dem zu tun? Ich sage die ganze Zeit übrigens wir. Dabei bin ich ja heute alleine hier in diesem Podcast lakonisch elegant. Meine Kolleginnen und Kollegen Johannes Nichelmann, Julius Stucke, Katharin Rönnecke werden schmerzlich vermisst, können aber heute alle nicht. Und dass ich ganz alleine bin, stimmt auch nicht, weil nämlich Kolja Mensing hat schon im Hintergrund brav nicht gehustet, ist aber anwesend. Schönen guten Tag.
Hallo Christine.
Kolja ist Autor und auch Kollege hier im Deutschlandfunk Kultur und hat gerade schon übrigens, aus dem Augenwinkel habe ich es gesehen, so ein bisschen die Augen verdreht, als dieses Takis Würger-Zitat kam mit ich saß auf der Bordsteinkante, hab Bier getrunken und dann hat mir jemand von Stella Goldschlag erzählt.
Ja, ist natürlich so ein bisschen Wehmut, ne? Also erstmal denkt man so an die Zeiten, wo man selbst so auf Bordsteinkanten saß und Bier getrunken hat und irre Romanideen entwickelt hat, aus denen leider nie was geworden ist bei mir jetzt so. Und andererseits finde ich es aber auch natürlich total interessant, wie sich jemand, das finde ich immer interessant, wenn Schriftsteller über sich selbst und über den kreativen Prozess reden, wie der sich da jetzt so stilisiert, ne? Also so der 90er Jahre Berlin-Mitte-Hipster, der irgendwie auf dem Bordstein sitzt und ein Bier trinkt und dem dabei ein Roman einfällt, ist schon irgendwie toll. Ist total toll, sich sowas anzugucken.
In der Insta-Story übrigens, mit dem der Roman beworben wird, sitzt er dann auch am Meer und schreibt.
Oh, super.
Ja, das glaube ich auch dazu.
So wie der Mumienvater, der mit seiner Schreibmaschine auf der einsamen Insel sitzt. Super.
Genau. Wir werden jetzt hier zu zweit nicht so diese ganze Würger-Debatte aus dem Feuilleton nachspielen. Wir gehen schon immer wieder mal drauf ein, aber vor allem haben wir uns entschieden, miteinander zu sprechen, weil du eben auch selber Autor bist und weil wir dieses Erzählen als großes Thema gesehen haben. Denn natürlich ist die Frage, wenn man selber Geschichten aufschreibt, Romane schreibt, an welcher Stelle überlegt man sich, wenn es auf wahren Begebenheiten denn beruht, ach, da erfinde ich noch was dazu oder das stelle ich noch mal ein bisschen um. In deinem Fall handelt dein letzter Roman Fels von einem Stück deiner Familiengeschichte. Mhm. Kann man sagen, dass jedes Wort in diesem Buch wahr ist?
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist auf gar keinen Fall so. Aber richtig ist erstmal, also Roman tue ich mich auch total schwierig, das überhaupt so zu bezeichnen. Das ist wahrscheinlich ein sogenanntes Memoir, also eine Familiengeschichte, die ich aufgeschrieben habe. Und ja, die beruht erstmal auf tatsächlichen Vorkommnissen, auf einer wahren Geschichte. Das ist eine Geschichte, die meine Großmutter mir erzählt hat. Das heißt, eigentlich sind es zwei Geschichten. Sie hat immer viel über ihre Jugendzeit gesprochen, die eben in die 30er und 40er Jahre gehört und wie sie meinen Großvater im Krieg kennengelernt hat. Sie war damals noch eine Teenagerin und er war schon Soldat. Und das ist so eine sehr, sehr romantische Geschichte, wie sie zueinander gefunden haben, wie sie sich heimlich verlobt haben und sowas. Das ist also eigentlich so eine Standardgeschichte, die bei uns am Kaffeetisch immer erzählt wurde. Und die habe ich mir von ihr in den Jahren vor ihrem Tod nochmal ausführlich erzählen lassen, weil ich tatsächlich dachte, man könnte da irgendwie mal ein Buch draus machen. Und dann kam eine zweite Geschichte dazu. Und das ist die Geschichte, die von einem Nachbarn in ihrem Dorf, ein Viehhändler, der nebenan bei ihrem Onkel gearbeitet hat, ein Jude namens Albert Fels, der, so erzählte meine Großmutter mir dann, Anfang des Krieges plötzlich aus dem Dorf verschwunden ist. Und dann weiß man ja, was passiert ist, hat sie gesagt. Und das konnte ich mir dann irgendwie auch tatsächlich vorstellen, was dann passiert ist. Ich habe natürlich gedacht, der ist irgendwie deportiert worden. Da gab es so Hinweise darauf, dass er in eine Heil- und Pflegeanstalt gekommen ist. Vielleicht war er also auch ein Opfer der Euthanasie. Und dann habe ich angefangen, diese Geschichte zu recherchieren. Und dann wird es sozusagen interessant, weil dann rauskam, dass die Geschichte, die meine Großmutter mir erzählt hat, nicht so ganz stimmte. Das heißt, ich hatte schon mit einer Geschichte zu tun, die als wahre Geschichte auftrat, die aber eben nicht wahr war.
Und für was hast du dich dann entschieden? Also zu erzählen, wie du dich auf die Suche nach der wahren Geschichte machst und quasi die Wahrheiten, die sich da so im Kopf deiner Großmutter festgesetzt haben, mit der echten Wahrheit zu vergleichen?
Ja, also ganz am Anfang habe ich so gedacht, was macht man mit so einem Material? Und dann, ich bin ja jetzt Literaturkritiker und denke, ich muss auch mal einen Roman schreiben. Da weiß man so die Idee, da kann man einen Roman draus machen. Dann habe ich aber gleich gemerkt, dass ich das auf gar keinen Fall will. Also die Vorstellung, man nimmt jetzt so ein historisches Material, gerade aus dieser Zeit, also ein historisches Material, was in die Nazi-Zeit gehört, und malt das jetzt aus, inszeniert es neu, so wie eben Takis Würger das in Stella gemacht hat. Das ist mir zutiefst zuwider. Das will ich überhaupt nicht. Ich glaube, weil ich da so viele schlechte Beispiele im Fernsehen gesehen habe, im Kino gesehen habe und in Büchern gelesen habe. Mir ist es ganz, ganz unangenehm, wenn gerade deutsche Schriftsteller, Nachgeborene oder wie man sie nennen will, über diese Zeit schreiben und sich dann so, ich sag's jetzt mal so ganz hart, an diesen SS-Uniformen aufgeilen und dann immer wieder, das gibt's ja bei Stella auch, das gab es auch in Unsere Väter, Unsere Mütter, dann die junge Frau, die dann irgendwie so ein bisschen kinky Sex mit einem Nazi-Offizier hat, das finde ich ganz, ganz unangenehm. Und das Ganze, diese ganze Reinszenierung kriegt für mich dadurch immer so was leicht Pornografisches und Falsches und Verlogenes. Also da war mir irgendwie klar, da will ich gar nicht rein. Und dann war eben die Idee, erzähl es so, wie es wirklich war. Dann fingen die Probleme an, kann man das eigentlich so zu erzählen? Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe, als meine Großmutter mir von diesem Albert Fels erzählte, ja, der war so ein Trinker, ist vielleicht in dieser Heilanstalt gelandet. Habe ich gedacht, okay, dann versuch mal, ob es da irgendwie Unterlagen gibt. Habe einen Brief geschrieben und dann kam ziemlich schnell eine Krankenakte. Und aus dieser Krankenakte konnte ich damals sofort ersehen, dass die Geschichte meiner Großmutter nicht stimmte. Dieser Fels ist nämlich deutlich vor Beginn des Zweiten Weltkriegs ums Leben gekommen, nämlich 1938. Und es gab in dieser Akte schon ganz, ganz viele eindeutige Hinweise darauf, dass da in diesem Dorf was passiert ist, dass im Nachbarhaus was passiert ist, eine Gewalttat, an der er gestorben ist. Mhm. Das heißt, eigentlich war jetzt das, die Pointe war für mich schon irgendwie da. Und trotzdem habe ich 2 Jahre weiter mit meiner Großmutter telefoniert und gesprochen und versucht rauszukriegen, warum sie mir die Geschichte anders erzählt hat und was noch dahinter steckt. So, und als ich das Buch dann geschrieben habe, da musste ich die Timeline ändern, weil wenn man gleich am Anfang geschrieben hätte und dann kam halt die Akte und dann war mir ja klar, da ist was ganz anderes passiert, das hätte nicht funktioniert und das ist jetzt irgendwie so voll der Spoiler, aber im Buch ist es ganz anders und man muss tatsächlich bis zur vorletzten Seite lesen, um zu erfahren, was wirklich passiert ist. Also das habe ich geändert und fantasievoll angepasst, ja.
Und wie fühlt man sich komisch, wenn man das macht?
Ja, und fühlt sich so, also es ist das erste Mal, dass ich das in der Öffentlichkeit zugebe. Ich hoffe, ich löse damit jetzt auch so einen Feuilleton-Skandal aus und dann kaufen alle mein Buch.
Wir bringen dich auf jeden Fall raus hier, keine Bange.
Es ist so ein bisschen komisch, muss ich sagen. Und es gibt aber auch andere Szenen, in denen das vielleicht auf eine andere Art passiert ist. Also es gibt zum Beispiel so ein Gespräch zwischen meinen Großeltern, von dem meine Oma mir erzählt hat, 1944 im Anschluss an das Attentat auf Hitler. Da war mein Großvater mal wieder zu Besuch bei meiner Großmutter und die beiden haben nie über den Krieg gesprochen, wenn die sich sahen. Die waren halt so verliebte Teenage-Lovebirds. Und damals haben sie das zum ersten Mal gemacht und mein Großvater hat halt, der war damals in Berlin und hat erzählt, was hier passiert ist und sagte dann so, ach Gott, wenn das bloß geklappt hätte, wenn der Hitler bloß tot wäre. Und meine Großmutter, die totale Bewundererin der Nazis war, sagte, nein, um Gottes Willen, das darf man nicht sagen, das darfst du nicht sagen. Und das war ihr erster großer Streit. Ihr erster großer Streit ging also darum, ob man sich wünschen darf, dass Hitler tot ist. Und dann haben sie halt dann auch zum ersten Mal über die Verbrechen an der Ostfront geredet und so weiter. So, und ich weiß nur so etwa, worüber sie gesprochen haben und so etwa, wo das Gespräch stattfand. Und da habe ich mir aber einen Ort genau überlegt, wo das stattgefunden haben könnte, den ich auch gut kenne aus meiner Kindheit, den konnte ich halt so ein bisschen ausstaffieren. Und außerdem habe ich mir auch überlegt, was sie sich möglicherweise bei diesem Gespräch noch gesagt haben. Kurzum, da hat das so angefangen, dass man ein bisschen Sachen erfindet. Und warum macht man das eigentlich? Na klar, weil man versuchen will, eine sinnvolle Geschichte am Ende zusammenzutun. Und das klappt halt nur, wenn man Lücken füllt in Erzählungen. Ja.
Deine Großmutter lebte nicht mehr, als dieses Buch erschienen ist. Und du konntest sozusagen es also auch nicht mehr jemandem nochmal vorlegen und sagen, guck mal, fühlst du dich da gut getroffen? Ist die Geschichte auch aus deiner Sicht richtig erzählt? Was macht das mit dem Abschluss eines solchen Buches?
Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Klar, die Mutter meiner Mutter, diese Großmutter, meine Mutter hat das Buch natürlich gelesen. Und das war ganz interessant, weil sie sich mit mir, weil die Gespräche, die wir darüber hatten, im Grunde genommen so eine Fortschreibung dieses Familienmythos war. Sie wollte sich gerne mit mir über diesen Albert Fels unterhalten, von dem sie auch mal was erzählt bekommen hatte und wollte sich dann gerne so über dessen Biografie, also sie hat letztlich diese Opfergeschichte interessiert, über die, wenn man so will, Täterseite, also über das, was in diesem Dorf passiert ist und über die Verstrickungen ihrer Mutter in den Nationalsozialismus. Darüber will sie natürlich gar nicht mit, natürlich sage ich jetzt, darüber wollte sie nicht mit mir sprechen. Also man merkt es, ja, das ist nicht leicht, wenn man dann Leuten begegnet, die auch mit dieser Geschichte zu tun haben. Es geht dann nicht immer um wahr oder falsch, sondern es geht tatsächlich darum, dass dann immer verschiedene Geschichten aufeinander prallen. Ich habe mir jetzt ja eine Geschichte geschrieben, die für mich Sinn macht, die Familiengeschichten, die ich kenne und die ich brüchig und schwierig finde, in einen sinnvollen Zusammenhang bringt, der nicht besonders schön ist, aber sinnvoll. Und meine Mutter hat das vermutlich auch ihr ganzes Leben über gemacht. Und das, ja, das passt da nicht unbedingt gut zusammen.
Nach welchen Kriterien, Kolja Mensing, möchtest du eigentlich, dass deine Romane, Geschichten, Erzählungen beurteilt werden? Hast du da was im Kopf?
Naja, also nach dem, was zurzeit im Feuilleton so passiert, würde ich jetzt mal sagen, auf keinen Fall nach dem Kriterium Wahrheit oder Lüge oder stimmt das alles, was da drin steht? Das finde ich total merkwürdig.
Wahrheit, Autorisierung und Angemessenheit des Stils und die Frage, wer darf welche Geschichte überhaupt erzählen. Das ist das große Thema des Feuilletons gerade im Moment. Und so schön zusammengefasst habe nicht ich das leider, sondern Johannes Franzen. Musik. Der ist Literaturwissenschaftler und auch Literaturkritiker, hat sich in diese ganze Takis-Würger-Debatte reingeschmissen. Ich mich jetzt auch nochmal, also Kolja bleibt auch hier, wir können das zusammen durchnehmen. Ich will nur noch mal ganz kurz in den Feuilletons rumblättern für die Menschen, die nicht wie wir in den letzten Tagen ständig gucken, was da Neues passiert ist oder wer jetzt wieder was gesagt hat über dieses Buch. Es ist ja auch ein bisschen Unterhaltung für Feuilletonist und Feuilletonistinnen, diese riesen Debatten, ey, auf Twitter, auf Dings, überall wieder nochmal irgendwie ein krasses Zitat. Egal. Jan Süselbeck hat zum Beispiel auf Zeit Online geschrieben über das Buch von Takis Würger. Es kommt schnell der Verdacht auf, dass dem Autor überhaupt nicht bewusst war, wie heikel sein Thema angeblicher jüdischer Schuld im Holocaust tatsächlich ist. Solchen Fragen sollte man zumindest nicht mit stilistischen Fingerübungen beizukommen versuchen, wie man sie in der Journalistenschule lernt. Die Welt fand es ganz gut, also Hanna Lühmann zumindest, die hat das Buch ein bisschen in Schutz genommen, hat aber nochmal darauf hingewiesen, dass es eine große Debatte gibt, nämlich ist dieses Buch etwas schlecht, weil es unterhält, weil es nämlich zu lapidar geschrieben ist, wie andere wieder fanden. Und großer Verriss in der Süddeutschen von Fabian Wolf, der ganz schöner Ausschnitt, also zumindest schnippisch getextet, Bestseller-kompatibel scheint allein der plätschernde Tonfall zu sein, der sich wie das Voice-Over eines Nazi-Dramas mit Veronika Ferres liest. Verlass mich nicht, sagt sie in mein Ohr. Ich schüttle den Kopf und küsste ihre Tränen. Letztes war natürlich ein Zitat aus dem Buch. Und für Fabian Wolf ist das Buch ein Ärgernis, eine Beleidigung oder ein richtiges Vergehen. Und, ach so, das muss ich natürlich anfügen, und das Symbol einer Branche, die jeden ethischen oder ästhetischen Maßstab verloren zu haben scheint. Das ist der wichtige Übergang eben zu Johannes Franzen, der nämlich genau das zusammenfasst und nochmal erklärt, warum das die Maßstäbe sind, anhand derer dieses Buch überhaupt kritisiert wurde. Der Ton im Folgenden ist nicht ganz so gut, aber hört doch bitte trotzdem zu. Es ist nämlich ein sehr interessantes Gespräch.
Naja, da kommen verschiedene Dinge zusammen, die sich jetzt anhand dieses Großverrisses von Stella eigentlich, zeigen, nämlich dass Literatur eben nicht nur aufgrund von ästhetischen Maßstäben gemessen wird, sondern eben oft auch anhand von Maßstäben, die man eben eher als literaturfern oder außerliterarisch bezeichnen würde. Und das liegt aber daran, dass es sich auch um eine bestimmte Art von Text handelt. Also diese Vorwürfe werden jetzt nicht Romanen wie zum Beispiel Harry Potter gemacht, also Fantasy-Romanen, die gar nicht so viele Referenzen auf die Wirklichkeit zulassen, sondern es sind ja Texte, die mit wahren Geschichten spielen, beziehungsweise historische, reale Geschichten verarbeiten. Und diese Geschichten haben oder müssen sich ähnlichen Maßstäben unterwerfen wie faktuale Texte, also Texte wie historische Bücher oder journalistische Texte, weil die Realität oder die reale Geschichte natürlich auch ein Eigenrecht hat. Also man kann nicht einfach eine reale Person wie Sie oder mich in einem Text unterbringen und dann Literatur draufschreiben und damit machen, was man möchte. Und ich denke, dass die Art des Textes, über die man spricht, auch zu tun hat mit den Maßstäben, die an die Texte angelegt werden.
Aber kann man nicht so einen kleinen Disclaimer quasi einbauen, wie es, glaube ich, auch Takis Würger getan hat, indem er, glaube ich, schreibt, Teile des Buches oder der Geschichte sind wahr. Also, dass man sagt, ein bisschen was ist wahr oder beruht auf wahren Fakten und den Rest habe ich mir dazu ausgedacht.
Also durch diesen Disclaimer, also dieser Disclaimer ist eigentlich, das nennt man in der Literaturwissenschaft, eine Fiktionsbeteuerung, mit der man quasi sagt, dieser Text ist Literatur und in gewisser Hinsicht auch fiktional und damit hat man bestimmte Freiheiten eingeworben, auch im Umgang. Und es gibt ja unzählige Mittelalterromane, zum Beispiel in Bahnhofsbuchhandlungen, wo niemand sagen würde, dieser Text ist ein Problem. Aber es gibt eben bestimmte Stoffe, bestimmte Sujets, und dazu gehört vor allem die Geschichte der Shoah, wo dieses Spiel problematisch wird. Und wo quasi diese Freiheiten, die man durch den Status der Literatur hat, eingeschränkt werden. Eingeschränkt werden durch ethische, aber auch durch ästhetische Bedenken, die man dann quasi mit einbeziehen muss, wenn man so eine Geschichte verarbeitet.
Es könnte aber trotzdem sein, dass jetzt nicht nur, um im konkreten Fall zu bleiben, früher man vielleicht einfach an dieser Stelle gesagt hätte, das ist einfach ein schlechtes Buch, lest es bitte alle nicht. Also aus Sicht der Kritiker, dass das aber so quasi schon fast gefaktencheckt wird, hat das was damit zu tun, dass es eben auch in der Literatur, nicht nur jetzt in dem speziellen historischen Kontext, in dem sich eben Takis Würgers Stella bewegt natürlich, dass sich da was ändert, die in der Art und Weise, wie darauf geschaut wird, wie eine Erzählung gestaltet ist?
Naja, Es ist ja, wie gesagt, so, dass die Autonomie der Kunst, also ein sehr beliebtes Dogma, nicht nur in der Literaturtheorie, sondern auch allgemeingesellschaftlich, etwas ist, was problematisch wird, sobald man mit wahren Geschichten hantiert. Und in diesem Fall ist tatsächlich der Maßstab der Wahrheit, also ist es wahrheitsangemessen, vorgegeben durch das Sujet selbst, also durch die Shoah. Und diese Diskussion ist auch nicht neu, sondern die gibt es schon länger. Also gerade in Bezug auf den Nationalsozialismus und die Verfolgung der Juden ist schon, also eigentlich seit quasi sich Menschen dem literarisch annehmen, die Diskussion, ob man das überhaupt darf, also bis hin zu einem vollständigen Fiktionsverbot. Und da verschmelzen ästhetische und ethische Bedenken. Also ein Text ist nicht nur deshalb schlecht oder wird als schlecht bezeichnet, weil er bestimmten, sagen wir mal, stilistischen Maßstäben nicht genügt, also schlecht geschrieben ist, kitschig zum Beispiel, sondern dieser Text wird auch deshalb seiner Aufgabe oder seinem Stoff nicht gerecht, weil er quasi die ethischen Probleme, die damit verbunden sind, nicht richtig reflektiert hat. Und ich würde nicht sagen, dass das sozusagen ein außerästhetisches Kriterium ist, sondern dass es zur ästhetischen Bewertung eines Romans gehört, ob er quasi diesen Fragen gerecht wird. Wir bewerten ja Literatur die ganze Zeit nach den Maßstäben der Realität. Also in dem Moment, wo wir sagen, dieser Roman ist unrealistisch oder kitschig, haben wir auch gesagt, das liegt daran, dass hier Dinge entworfen werden, die mit der Realität oder mit der Realität nicht übereinstimmen.
Dann machen wir mal ganz kurz einen Break. Johannes Franzen sagt all das, sagt schöne Wörter wie Fiktionsbeteuerung. Kolja, ist schon mal gehört, natürlich.
Ich habe mir sofort auf den Zettel geschrieben, um es demnächst auch mal in ein Gespräch einfließen zu lassen, ja.
Genau, und gleichzeitig aber eben natürlich, klar, hier, wir bewerten Literatur immer anhand der Realität.
Ja, also ich finde das total interessant, was Herr Franzen da gerade gesagt hat, was er gerade macht und was ja auch im Feuilleton passiert ist quasi, dass man moralisch auf Takis Würgers Stella reagiert. Also, dass man sagt, wenn ich Herrn Franzen jetzt richtig zusammenfasse, dass man sagt, vor dem Hintergrund der Shoah darf man sowas eben nicht oder darf man nicht so frei umgehen mit Figuren, sonst dürfte man das, da darf man das nicht. Und das ist ja auf jeden Fall eine Position, die man vertreten kann und an der auch ich erstmal nichts Anstößiges finde. Ich finde sie aber als literaturkritische Position total schwierig, weil doch eigentlich gute Literaturkritik oder produktive Literaturkritik wäre, dass man überlegt, warum so ein Werk wie Stella gerade jetzt im Moment unser Moralempfinden verletzen kann. Mhm. Darüber müsste man eigentlich sprechen und diskutieren und nicht darüber, ob man das jetzt schreiben darf oder nicht oder sagen, ja, man darf schon, aber wenn es um die Shoah geht, dann eben nicht. Das finde ich total schwierig. Also das scheint mir auch wenn ich da jetzt drüber nachdenke, das scheint mir ein richtiger Rückschritt auch zu sein. Also das war, mir fällt jetzt irgendwie Lyotard ein, nicht, mit diesem bekannten Text, wo er gesagt hat, die Shoah oder der Holocaust, das ist so ein Erdbeben, das alle unsere Messinstrumente zerstört hat. Im Grunde genommen wissen wir eigentlich nichts darüber. Und das heißt doch, dass das Feld ist frei und muss neu eben auch literarisch bearbeitet werden. Und es muss auch möglich zu sein, dass man quasi fantasievoll damit umgeht oder versucht, dieses Feld neu fantasievoll zu vermessen und sich nicht sagt, es muss aber alles wahr sein, sonst stimmt es nicht. Das ist ja total merkwürdig. Ich glaube, selbst ein Historiker würde doch heute nicht mehr, ein avancierter Historiker würde doch heute nicht so argumentieren und sagen, es ist möglich, ein wahres Werk über den Holocaust zu schreiben. Das ist doch Quatsch.
Ja, vor allem, ich finde es interessant, dass du es auch sagst, dass es ein Rückschritt ist, weil es gab ja immer, ploppen ja immer mal wieder Werke auf, die dann zu sehr der Populärkultur zugesprochen werden und die dann sofort in Frage gestellt werden, ob das ein okayer Ansatz ist und so weiter.
Ich finde eine andere Sache auch interessant, ich habe jetzt auch so ein Fremdwort mitgebracht, Epitext. Epitext nennen Literaturwissenschaftler das, was dem Text nachgeordnet ist, also im einfachsten Fall Interviews, die Schriftsteller im Anschluss an ein Buch geben. Darüber wurde immer schon gesprochen, also Martin Walser und die Auschwitz-Keule ist so ein total klassisches Beispiel. Von da aus, von so einer Rede her, liest man das Werk dann anders oder so. Das passiert hier ja jetzt auch, das Drumherum, nicht? Also die Insta-Story zu Stella oder sowas, darüber wird dann plötzlich in der Literaturkritik geschrieben oder über die Vorschüsse, die er gekriegt haben soll. Aber es gibt einen anderen, finde ich, total interessanten Trend und den kann man natürlich am besten an diesem Riesenwerk von dem Knausgard festmachen. da ist es ja auch so, da kommt jemand und sagt, ich schreibe mit Wahrheitsanspruch, ich schreibe über mich und über mein Leben und das ist alles total wahr. Und dann wird das Buch rezipiert und dann sagen Leute, aber geht das überhaupt, kann man die Wahrheit aufschreiben? Dann melden sich irgendwie Verwandte von ihm und sagen, so war das gar nicht. Das ist noch Epitext, aber dann, was Knausgard macht, in dieser langen Strecke seines Werkes, er kopiert diesen Epitext wieder in das Buch rein und geht literarisch wieder damit um. Und das finde ich total interessant und super spannend. Also wenn aus diesen Debatten, wenn man so will, um so ein Buch herum wieder Literatur wird, das ist natürlich toll und das sind, so, glaube ich, so ganz große literarische Momente.
Und auch eine bestimmte Methode des Erzählens natürlich. Ich habe mit Johannes Franzen noch ein bisschen weiter gesprochen, weil er auch in seiner Bestandsaufnahme der Feuilleton-Debatte zu der Einschätzung kam, dass auch all das, was mit dem Erzählen zu tun hat, dass Erzählen als Kulturtechnik gerade auf dem Prüfstand steht, dass sie auf dem Prüfstand steht, wenn man den Journalismus betrachtet, nach der ganzen Causa Relotius, kann man sich natürlich vorstellen. Aber ich wollte von ihm natürlich auch wissen, ob die Kulturtechnik des Erzählens auch irgendwie und wenn ja, wie genau in der Literatur ins Wanken geraten ist.
Ich würde sagen, diese Ereignisse, um jetzt den Roman von Tarkis Würger, aber auch den Skandal um Robert Menasse, und in gewisser Hinsicht auch die Geschichte um Relotius zeigen, dass das Erzählen, das Narrative, das in den letzten Jahrzehnten sehr hoch geschätzt wurde, man könnte fast sagen mit einer gewissen hysterischen Freude am Narrativen, dass das jetzt in gewisser Hinsicht als zwielichtig, in gewisser Hinsicht als zwielichtig verstanden wird oder erkannt wird. Also das Problem ist ja, dass Erzählen eine Geschichte oder eine reale Vorlage in eine Form bringt, also in gewisser Hinsicht auch konstruiert. Und in dieser Konstruktion steckt eben auch immer eine Form von Komplexitätsreduktion. Und wir haben eben folgendes Problem. Das Problem, dass unsere Gesellschaft, so scheint es zumindest, wenn man sich die Kultur anschaut, ein großes Bedürfnis hat nach Erzählung, nach dem, wie soll ich sagen, auch spannungsvollen, genussvollen Lesen von Erzählungen und dass quasi dieser Genuss manchmal vor die eigentliche Aufgabe von zumindest faktualen Texten gestellt wird, nämlich die Wahrheit. Jetzt haben wir aber außerdem das Problem, dass unsere Gesellschaft ein großes Bedürfnis nach realen Geschichten hat. Also der Erfolg von Karl-Ove Knausgard zum Beispiel wäre dafür ein Beispiel. Aber auch andere autobiografische Erzählungen werden als Literatur verkauft. Gleiches gilt für True-Crime-Geschichten oder historische Werke. Und da stoßen eben zwei Bedürfnisse aufeinander. Einmal das Bedürfnis nach dem Realen, ein sogenannter Wirklichkeitshunger, und das Bedürfnis nach Erzählungen. Und dass das beides zusammengenommen Probleme ergibt, weil eben das Erzählen problematisch wird, wenn es sich dem Realen annimmt, das erkennen wir jetzt eben an diesen Skandalen. Es geht eben auch darum, dass es ein ethisches Problem gibt, wenn man sich mit den Mitteln des Erzählens, die eben nicht nur darauf ausgerichtet sind, Informationen zu vermitteln, sondern eben auch zum Beispiel Genuss zu erzeugen, dass diese Mittel manchmal den Geschichten nicht gerecht werden, mit denen man sich beschäftigt.
Diese Komplexitätsreduktion, die Sie gerade erwähnt haben, die passiert bei der Erzählung, die passiert aber doch immer, wenn Wirklichkeit in Sprache gebracht wird, oder?
Ja, absolut. Aber es gibt eben unterschiedliche Arten von Erzählung in Sprache zu bringen. Also eine Kritik, die ja auch im Fall von Relotius immer sehr stark geworden ist, war, dass quasi das erzählende Journalismus den, sagen wir mal, analytischen Journalismus abgelöst hat. Und eine, wie soll ich sagen, zurückgenommene Analyse, die vielleicht auch eigene blinde Flecken mehr reflektiert in der Darstellung, ist dann vielleicht eine Geschichte, die auch mit einem gewissen ethischen Wert verbunden ist, eher angemessen als eine spannende Erzählung mit Akteuren, die auch Rollen übernehmen und vor allem aber auch mit Identifikationspotenzialen. Also wir lesen ja diese Geschichten zum einen, um uns zu informieren, aber zum anderen eben auch, um uns zu vergnügen und zum dritten eben auch, um uns zu identifizieren, vielleicht auch Meinungen oder Ressentiments, die wir haben, bestätigt zu bekommen. Und all das sind quasi Probleme dieser bestimmten Art der Repräsentation, die die Erzählung ist, die jetzt gerade in diesen Skandalen zum Vorschein kommen.
Ich habe schon wieder mir gleich ein Wort gemerkt, Wahrheitshunger.
Ja, Diagnose stimmt natürlich total, würde ich Johannes Franzen jetzt total zustimmen, hat er auf jeden Fall recht. Ich höre aber eben trotzdem immer so eine Bewertung mit, die ich nicht ganz teile. Also was er da macht, ist ja, wenn man so will, so ein adornitischer Zugang, nicht zu sagen...
Ein was für ein Zugang?
So à la Adorno.
Ach so, okay.
Zu sagen, die Welt wird immer warenförmiger und auch die Kunst wird warenförmig und sie muss unterhalten, sonst können wir sie nicht richtig konsumieren. darum sind wir wild auf Erzählung, wir wollen genießen und so weiter. Und ich finde den anderen Weg interessanter und spannender zu gucken, wie die Warenwelt narrativer wird. Also sich anzugucken, wenn ich, keine Ahnung, mir irgendwelche Werbeclips anzugucken oder Werbekampagnen sind das ja heute oft, die aussehen wie eine coole Netflix-Serie oder sowas. Oder eben mit eben erzählerischen Mitteln, die 3000 Jahre lang in der Literatur erprobt worden sind, finde ich dann plötzlich in einem Audi-Werbespot wieder. Das finde ich aufregend und total interessant, sich das anzugucken. Und teile quasi dieses Misstrauen, teile ich da jetzt nicht so, zu sagen, da kommt die Literatur jetzt auf den Hund oder es gibt eine Krise des Erzählens und wir wollen alle nur noch genießen, aber so, ja, sehe ich nicht richtig.
Also du glaubst, es gibt sozusagen die Krise der Kulturtechnik des Erzählens nicht? Ich meine, oder
es doch, gibt, die gibt es, die, nee, die gibt es ja. Auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob man, was man jetzt als Literaturkritiker damit macht, ob man das gewissermaßen beweint und sagt, es gibt sie und wie schrecklich, es geht aus dem Bach runter, oder ob man guckt, ob da wiederum in jeder Krise liegt ja auch ein Potenzial. Und wenn es um die Krise des Erzählens geht, würde ich sagen, dass unter anderem Literaturkritiker dafür zuständig sind, zu gucken, was das Potenzial sein könnte.
Wenn jetzt aber junge Autorinnen oder Autoren gerne Bücher schreiben möchten demnächst und sich zum Beispiel an historischen Vorlagen abarbeiten wollen, eine Fiktion bauen wollen, um etwas, weil ihnen sie eine Geschichte total gereizt hat, die natürlich das Feuilleton schon längst kennt und sich gar nicht mehr neu darüber informieren muss, die aber in einer anderen Generation nochmal für anderes Potenzial an Informationen oder Erkenntnis sorgen. Das war ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Das ist doch nach so einer Debatte, wie die um Takis-Würger jetzt gerade entbrannt ist und um Relotius, was so im Hinterkopf ja mitschwingt, vielleicht wirklich anders.
Das wird auf jeden Fall schwieriger,
ja,
natürlich.
Ne? Also oder mehr Sorge davor zu haben, stimmt das alles, so darf ich das, ist das okay, muss ich nochmal deutlicher sagen, wo hier was erfunden ist und
genau, und das, man kann halt nur hoffen, dass dafür wieder Mittel und Wege gefunden werden. Wie kann ich das vielleicht anders machen als Takis Würger, das mit diesem kleinen vorgestellten, wie hieß es,
Fiktionsbeteuerung.
Mit der Fiktionsbeteuerung gemacht. Also vielleicht findet man noch andere Wege, damit umzugehen. Und einer kann ja, ein ganz einfacher Weg ist ja immer im Text ganz offen damit umzugehen und eine Stimme einzubauen, die genau das klar macht, dass hier jemand erzählt, eine Autorenposition im Text zu verankern. Das kann man ja alles und das wird ja auch gemacht.
Man kann zum Beispiel übrigens auch, wie ich erstaunt festgestellt habe, seine Google-Mail-E-Mail-Adresse auf die letzte Seite des Buchs drucken und sagen, ich beantworte jede Nachricht.
Oh, super.
Da ist jetzt, glaube ich, viel zu tun im Hause Würger. Kolja Mensing, vielen Dank, dass du heute hier im Kulturpodcast dabei warst und mich unterstützt hast, denn ich habe normalerweise ja, oder beziehungsweise sind wir aber zu zweit hier, falls sich jemand darüber wundert, wir haben natürlich Entschuldigungen gesammelt der Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade nicht hier sind.
Hey Christine, sorry, ich kann leider heute nicht kommen, weil ich nämlich immer noch nicht fertig bin mit meinem Buch. Ich muss ganz dringend noch ganz viel schreiben und auch noch ein kleines bisschen recherchieren. Es tut mir furchtbar leid. Ich hoffe, dass du das schaffst. Ich glaube aber fest an dich. Halt die Ohren steif, ja?
Hallo, hier ist Johannes. Ich kann gerade nicht so laut sprechen, aber ich kann auch nicht vorbeikommen die nächsten Wochen, weil, vielleicht erinnerst du dich, ich habe doch diesen Bonbon von Erich Honecker in unserer Vestalgie-Folge aufgelutscht und ich bin jetzt leider in Untersuchungshaft, weil ich die nationale Sicherheit dadurch gefährdet haben soll. Ich verstehe es auch nicht. Ich muss jetzt aufhören.
Okay, Johannes Nichelmann, wir holen dich da raus. Und Julius Stucke, wo bist du eigentlich? Ach, du hast nur WhatsApp geschickt.
Hallo? Ey, du glaubst nicht, was passiert ist, Mann. Du glaubst nicht, was passiert ist. Ich kann leider nicht dabei sein die Woche. Du weißt ja, ich bin in London, ne? Und die haben mich am Flughafen verhaftet, ja? Die lassen keinen mehr raus irgendwie. Die wollen den Brexit nachverhandeln, glaube ich. Und haben deshalb Geiseln genommen oder so. Also, aber wenn das vorbei ist, dann komme ich, dann bin ich wieder dabei, ne? Also, viel Spaß.
Ja, vielen Dank an die, ich würde sagen, passend zur Folge weltbesten Geschichtenerzähler aus dem lakonisch-eleganten Podcast-Team. Zwei Kollegen in Haft, eine schreibt ein Buch, möglicherweise über die Geschichten ihrer Kollegen, keine Ahnung. Das ist doch auf jeden Fall auch mal eine gute Geschichte zum Ende dieses Podcasts. Wir würden uns übrigens über Bewertungen von euch für unseren Podcast freuen. Ihr bekommt uns über Spotify oder iTunes und findet uns auch auf deutschlandfunkkultur.de/kulturpodcast. Und letzte Info, lakonisch-elegant@deutschlandradio.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ich bin Christine Watti. Tschüss.